Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast, Freunde. Heute mit dem spannenden Thema Kilokalorien-Tracking, Erfahrungsberichte aus unserer Arbeit, Probleme unserer Kundinnen, Lösungen und ein Perspektivwechsel für dieses Thema, was so oft missverstanden wird, aber absolut wichtig ist für uns alle, wenn wir lernen wollen, unsere Ernährung nachhaltig zu verändern. Ich habe dafür heute den Experten Philipp Hofmann eingeladen, der mich ins Kilokalorien-Tracking eingeführt hat. Ich war dem Ganzen auch eine ganze Weile sehr vorbehalten. Und wir treffen hier heute zwei Welten aufeinander. Ich habe auch ein paar Erfahrungen gemacht mit Kunden und Kundinnen. Und wir machen heute mal ein Status-Update. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit für uns nimmst. Philipp, schön, dass du da bist.
Servus Marco, servus an alle da draußen. Freunde des Kalorien-Trackings. Nee, kleiner Spaß. Also Kalorien-Tracking ist, glaube ich, so der unsexyste Begriff im Bereich Fitness und Ernährung, den es gibt, würde ich mal schätzen, oder? Kennst du einen unbeliebteren?
Also wenn ich das Wort ausspreche, dann läuft es den Leuten regelmäßig eiskalt den Rücken runter. Die sagen, oh nee, nein, auf gar keinen Fall. Das will ich nicht machen. Oh nee, also das ist 100% der Fall.
Kalorien zählen ist böse.
Ja.
Ja, ist mit Sicherheit auch was dran, wenn man das falsch durchführt. Dafür haben wir auch eine Folge gemacht, genau zu dem Thema, ne? Die Folge 26 heißt auch Kalorien-Tracking und wir haben noch eine Q&A-Folge dazu gemacht, die Folge 27. Also da gerne nochmal reinhören, wenn euch das Thema ein bisschen mehr interessiert, vielleicht auch nach dieser Podcast-Folge heute. Können wir vielleicht euer Interesse damit nochmal so ein bisschen wecken. Was sind so die krassesten Punkte bezüglich Kalorien-Tracking. Also warum, vielleicht mal kurz nochmal, warum machen wir das überhaupt? Was war damals der Punkt, warum ich dich auch damit infiziert habe? Marco, was willst du sagen?
Also so wie wir ausgebildet worden sind und wie wir aufgewachsen sind, so in unserer Trainerlaufbahn, hatten wir Mentoren, die das nicht so in den Fokus gerückt haben. Wir haben dann angefangen, mit diesen Ansätzen zu arbeiten und haben halt gemerkt, dass wir nicht den Einfluss, den wir gerne gehabt hätten, auf das Thema Gewichtsreduktion hatten. Das heißt, die Leute haben nicht so abgenommen, wie sie wollten. Sie waren unzufrieden und das hat natürlich unsere Glaubwürdigkeit innerhalb unserer Arbeit geschadet. Und Philipp, du hast dann relativ schnell eigentlich den Pivot gemacht und hast dich umorientiert und hast dann neue Impulse von außen geholt.
Ja, genau, das hat dann zu sehr krassen Erfolgen mit der Kundschaft, also mit meiner Kundschaft geführt. Und das habe ich dann immer weiter vertieft und das mache ich mittlerweile seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren. Ja. Und habe dadurch natürlich auch so meine eigenen Studien gemacht mit den ganzen Kunden, die wir hier hatten, habe sehr viel Einblicke in unterschiedliche Bereiche bekommen. Und finde es auch ganz interessant, weil natürlich, wenn du so tief in der Materie drin bist und so viel in der Praxis in dem Bereich siehst, kriegst du natürlich auch einen sehr guten Eindruck davon, wo Leute ihre Meinung nach außen hin kundtun, die nicht so viel Erfahrung in dem Bereich haben. Also du merkst zum Beispiel, also du weißt ja dann zum Beispiel, wie viel Kalorien sind ungefähr notwendig, wenn eine Person so groß ist, so schwer ist, diese Aktivität hat, weißt du ungefähr, wie die statistisch performt, ne? Also wie die Abnehmrate ist und so weiter. Und da merkst du halt relativ schnell, ist jemand in diesem Bereich sehr viel unterwegs oder ist er anhand seiner Aussagen sehr, sehr weit von dieser Realität entfernt. Ja, das ist so eine Erkenntnis, die ich ganz am Anfang gewonnen habe, weil ich habe am Anfang auch immer gedacht, so komm, ein Mensch, der muss doch so mal locker über 2000 Kalorien essen, bewegt sich ein bisschen, dann wird er schon abnehmen. Ja, 2000 Kalorien sind wenig für eine Person. Und das muss ich sagen, das ist so, zeigt die Erfahrung, das hat mich echt schockiert am Anfang, wie wenig Kalorien ein durchschnittlicher Mensch heutzutage tatsächlich nur verbraucht. Also das ist wirklich extrem wenig.
Super spannende Erkenntnis. Mein erster Schritt zum Tracking war der, dass ich mich dann damit beschäftigt habe, wie viel Protein essen die Leute? Das habe ich ganz am Anfang auch schon gemacht. Ich wollte, dass die Leute proteinhaltig essen und gemüsehaltig essen. Das Tracking führt natürlich dazu, dass wir ganz genau sehen, wie viel dieses Makronährstoff, diese essentiellen Makronährstoff die Leute zuführen. Und das war das, was ich schon von Anfang an implementiert hatte in meiner Arbeit, phasenweise, dass die Leute sich bewusst werden, wo sind Protein drin oder nicht. Aber ich habe niemals am Anfang das Thema Kalorien im Fokus gehabt, sondern ich hatte immer im Fokus die optimale Nährstoffversorgung, optimale Regeneration, der Stressor von Kalorien, Kalorien zählen, der Stressor. den viele auch als Stressor nach wie vor anführen, den wollte ich den Leuten nicht zumuten. Und so war das, dass ich das eine ganze Weile nicht gemacht habe. Du hingegen hast dann gesagt, okay, ich mute das den Menschen zu. Und wie begegnen die dir, wenn du das voranbietest?
Das war am Anfang, war das sehr hart. Also weil ich auch selber noch nicht so krass dran geglaubt habe, natürlich am Anfang, weil ich halt noch nicht diese Erfahrung hatte, die ich heute habe. Und dann ist natürlich, wenn du das in den ersten Gesprächen mit dem Kunden besprichst, ist das natürlich auch wesentlich schwieriger rüberzubringen, wenn du nicht diese Erfolge aus der Vergangenheit hast, mit denen du halt auch selber weißt, wie wertvoll das ist für den Kunden. Ne? Das ist eine ganz andere Überzeugungsarbeit, die du da machst. Deswegen heutzutage würde ich sagen, ist es gar kein großes Thema mehr. Klar, es gibt immer noch Leute, die sagen so, boah, kann ich mir erstmal gar nicht vorstellen. Aber das ist wirklich verschwindend gering mittlerweile. Also alle Leute, selbst die Leute, die schlechte Erfahrungen damit schon gemacht haben, das in der Vergangenheit schon mal über den Haufen geworfen haben, sind bereit, sich das nochmal mit mir anzuschauen und vielleicht eine neue Variante des Trackings mit mir auszuprobieren.
Das ist sehr hervorragend, weil dann würde ich direkt mal starten mit der Erfahrung, die Menschen haben, die tracken und warum sie diese Erfahrung dann nicht nochmal haben wollen. Also wenn ich Menschen kennenlerne, die getrackt haben und ich denen das anbiete und die das dann völlig verschreien, dann sind das meistens Leute, die versucht haben, mit Kilokaloriendefiziten Gewicht zu verlieren, völlig ungeachtet der Inhaltsstoffe, die sie essen. Das heißt, sie haben nicht darauf geachtet, wie viel Fette, wie viel Proteine, wie viel Kohlenhydrate, sondern es ging lediglich darum, die Kilokalorien runterzufahren und mehr oder weniger das Gleiche zu essen. So, das ist das, was mir begegnet, wenn Leute Erfahrung hatten mit Kilokalorien-Tracking und davon negative Auswirkungen hatten, weil sie hatten allesamt, die Mehrheit, einen Jojo-Effekt und sind meistens da, wo sie vorher waren vom Gewicht, wenn nicht noch mehr.
Ja.
Das ist das, was mir begegnet. Ja?
Ja, und jeder kennt auch jemanden, der mit Kalorien-Tracking einen Jojo-Effekt hatte und das ist natürlich dann auch nochmal erschwerend, dass man dann halt sozusagen diese Negativbeweise in seinem Umfeld hat, dass Kalorientracking nicht funktioniert oder nicht langhaltig funktioniert und so weiter. Also das ist so ein bisschen der, glaube ich, so der kritischste Punkt. Wenn die Leute dann überzeugt sind und Kalorientracking anfangen, dann gibt es unterschiedliche Wege. Also es gibt die Leute, die das super geil finden für sich, also super mega Erkenntnisse damit sammeln, ne? Und hast du auch so unterschiedliche Typen, Marco, die du da, also unterschiedliche Wege, die du siehst, wenn jemand mit Kalorientracking beginnt?
100%, auf die bin ich auch sehr neugierig, mich mit dir auszutauschen gleich. Ich glaube, wir sollten all den Hörern und Hörerinnen jetzt mal mitteilen, was für uns so die Top 3 oder die Top-Argumente sind, warum sie mit dem Kilokalorientracking, so wie wir es anwenden und wir es vermitteln, der Sache eine Chance geben sollten. Für die, die jetzt im Coaching sind und noch nicht so davon überzeugt sind, oder die vielleicht überlegen, anzufangen, mit uns zusammenzuarbeiten, was ist der große Mehrwert, den das bringt?
Okay. Gut, also was ist der größte Mehrwert davon? Also der größte Mehrwert davon ist halt, dass du wirklich mal eine absolut gute Übersicht über das bekommst, was du den ganzen Tag, die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr über so treibst. Ja, also das ist das Wichtigste. Und das wirklich ungeachtet davon, ganz rein objektiv, was das emotional mit dir macht und so weiter. Also wirklich einfach nur eine Übersicht bekommst, was isst du aktuell, was davon hat viele Kalorien, was davon hat viele Proteine, was davon hat wenig Kalorien, was davon sättigt stark, was davon sättigt nicht so stark. Esse ich immer gleich viel Kalorien, esse ich mal mehr, mal weniger, esse ich vielleicht unter der Woche weniger Kalorien als am Wochenende. All diese Einblicke, die bekommst du als allererstes. Das würde ich sagen, ist ein Riesenmehrwert von dieser Geschichte.
Ich füge dem Ganzen noch hinzu, ihr werdet erstaunt sein, ihr werdet rausfinden, wie wenig Lebensmittel ihr aka konsumiert. Ja, es sind vielleicht noch nicht mal mehr als 20, die da die ganze Zeit durchrotieren. Also Thema Unverträglichkeiten, Thema Nahrungsmittelvariation. Euch kann auch auffallen, welches dieser Lebensmittel ist etwas, was mir besonders gut tut, was mir besonders viel Energie gibt. Welches Lebensmittel ist etwas, was mich besonders runterzieht. Und ihr werdet vielleicht auch, wenn ihr sehr bewusst unterwegs seid, herausfinden, was für eine Einstellung ihr gegenüber einem Lebensmittel habt. Was fühlt ihr? Was spürt ihr? Wie geht's euch, nachdem ihr das gegessen habt? Also das geht alles damit einher.
Ja, genau. Nächster Punkt ist, euer Trainer, in dem Fall jetzt Marco oder ich, kriegen einen riesen Einblick in eure Ernährung. Also wir sehen genau, was ihr aktuell treibt und können euch basierend darauf halt genau sagen, was davon ist jetzt gut für euer Ziel, was davon ist nicht so gut für euer Ziel. Und dann kann man darüber sprechen, was von den nicht so guten Sachen ist denn trotzdem wichtig für euch, für die Lebensqualität, für euer Wellbeing. Was von den Sachen ist jetzt eigentlich komplett irrelevant für euch? Könntet ihr durch jedes andere x-beliebige Lebensmittel ersetzen, was vielleicht besser für euch wäre? Also das ist so dieser erste wichtigste Schritt, um die Low-Hanging Fruits zu ernten. Ja,
Ja.
und wenn ihr da jemanden habt, der da eine gewisse Erfahrung in dem Bereich hat, da mit euch zusammen draufschaut, ist es unheimlich wertvoll, einfach da zu gucken, okay, was sind die Sachen, die ich verändern kann, ohne jeglichen negativen Impact auf meine Lebensqualität, ohne jeglichen Verzicht. Einfach nur Analyse gucken, was kann man easy ändern.
Sehr, sehr spannend. Es werden euch einige krasse Erkenntnisse begegnen. Ich würde gerne eins teilen, was mir aus meiner letzten, es ist ein paar Tage her, Neukunde, sehr engagiert, beschäftigt sich mit dem Thema Tracking und ist sehr transparent in dem, was er isst, teilt das gerne und habe ich ihm rückgemeldet, pass auf, das Mittagessen, was du gemacht hast, ist Bombe, aber mein Lieber, da sind ja 800 Kilokalorien durch Fette drin und dann hat er halt einfach sehr viel Feta-Käse plus Nüsse in seinen geilen, leckeren griechischen Salat gemacht, mit einer mageren Proteinquelle, nämlich mit Hähnchen. Und dann habe ich gemeint, guck mal an. Und dann war er erstaunt. Was? So viel ist da drin? Ich sagte, ja, pass auf, so viel ist da drin. So, sein Ziel ist abzunehmen. Ich habe ihn einfach nur darauf aufmerksam gemacht. Ich habe ihn eingeladen, hinzuschauen, pass auf. Das bringt diesen Wert mit. Und davon gibt es tausende Beispiele. Philipp, hau du auch noch mal einen raus, der so ein Aha-Moment ist für viele, die mit dem Tracking anfangen und das nicht glauben, was man da erkennt.
Was ist denn so mein Lieblingsbeispiel? Vielleicht zum Beispiel einfach nur so ein Unterschied zwischen normalem Rinderhack und magerem Rinderhack. Die meisten Leute mögen nämlich mageres Rinderhack lieber und wissen aber gar nicht, dass es das gibt im Laden oder dass man sich das auch selber herstellen lassen kann beim Metzger oder einer Fleischtheke
Mit gern
aus
Tata.
magerem Fleisch, genau. Und der kalorische Unterschied dazwischen. Also bei 20 Gramm Fett liegen im Prinzip dazwischen, zwischen dem normalen Hack und dem fettarmen Rinderhack. Und 20 Gramm Fett sind 180 Kalorien auf 100 Gramm. Ja, also das heißt, wenn du 100 Gramm mageres Rinderhack isst, anstatt 100 Gramm normales Rinderhack, sparst du 180 Kalorien ein. Die meisten essen aber eher 200 Gramm davon. Das heißt, du sparst nicht nur 180, sondern 360 Kalorien ein. 360 Kalorien an einem Tag, auf die Woche gerechnet, wenn du es jeden Tag machst, sind 360 Gramm, die du pro Woche mehr abnimmst. Klingt nicht viel. Rechne es aufs Jahr hoch, 360 Kalorien pro Woche mal 50, 360 Gramm pro Woche mal 50 sind 3,6 Kilo mal 5 sind 18 Kilo. 18 Kilo
Mächtiges Tool.
Körperfett.
Mächtiges Tool. Mächtiges
Ja,
Tool.
ja.
Okay, also das war der zweite Grund. Transparenz, Klarheit. Haben wir noch einen großen Grund? Nee, das sind eigentlich die zwei größten Gründe. Eigentlich die zwei größten. Obwohl, einen hätte ich noch.
Ja.
Also Verständnis. Also wir Menschen dürfen ja Dinge verstehen. Wir sind ja darauf ausgerichtet, Probleme zu verstehen und zu lösen. Das ist unser Teil unserer Existenz. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. In dem Moment, wo wir diese objektive Datenlage haben, werden wir etwas lernen. Und wenn wir etwas lernen, jeder von uns war in der Schule, der hat Lesen, Rechnen, Schreiben gelernt, der geht dann in die Uni, der macht dann sein Abi, der geht dann in seinen Beruf, der kann lesen und rechnen und schreiben. Das heißt, jegliche neue Herausforderung, die ernährungstechnisch auf euch zukommt, werdet ihr bewerkstelligen. Ihr werdet auch irgendwann es schaffen, ohne Tracking in ein Restaurant zu gehen oder irgendwo auf einem Food Truck Festival. Und ihr werdet ungefähr abschätzen können, wenn ihr es wollt, was ihr da esst. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu wissen. Das ist auch sehr wichtig aus einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis, weil wir geben ja auch Wissen weiter. Wir wollen ja auch eine gesunde Gesellschaft haben. So, und desto mehr Leute wissen, was sie essen, desto gesünder ist eine Gesellschaft. Ja?
Ja, einen wichtigen Punkt habe ich natürlich auch noch. Und zwar, wenn du halt dein Gewicht eh schon trackst, ne, dass du dich jeden Tag wiegst und Wochendurchschnitte bildest und du trackst deine Kalorien parallel, also diese beiden Sachen machst, dann kannst du ganz einfach deine Abnehmrate einstellen. Das ist, glaube ich, so, also für die Leute, die jetzt schnell und wirklich vorhersehbar abnehmen wollen, also die sagen zum Beispiel, ich will in den nächsten 12 Wochen 10 Kilo verlieren, weil ich in 12 Wochen heirate und oder mein Anzug bis dahin gefixt wird oder was weiß ich, ja. Oder in 12 Wochen fahre ich in den Urlaub oder in 12 Wochen habe ich ein Bikini-Shooting, was weiß ich, ja. Also irgendwas, wo du in 12 Wochen einen wichtigen Meilenstein hast und du willst ganz sicher sein, dass du halt diese 10 Kilo bis dahin verloren hast, ist es halt super messbar, super einfach einstellbar und sehr zuverlässig. Das ist, würde ich sagen, noch so eine super Waffe gegenüber allen anderen Best Guesses und wo das halt nicht so exakt gemacht wird.
Das funktioniert auch mit Mykonos in 4 Wochen oder Ibiza in 3. Also ihr könnt es immer,
Ja.
immer, immer einstellen.
Ja.
Ja. Okay,
Ja,
okay.
also das sind die mächtigsten Tools. Was sind jetzt so was ist die Schattenseite der Medaille?
Boah, ich will es sagen, ich will es an, ich fange an. Es gibt Menschen, die sind so genussorientiert und essen gerne, trinken gerne. Wenn du denen mit Tracking kommst, da ist vorbei für die. Da hört der Spaß dann auf für die. Ja. Das ist so invasiv, wird so invasiv wahrgenommen. Die sind aber auch im Coaching, ne? Die wollen ja abnehmen, die haben Ziele. Aber wenn du dann sagst, okay, wir schauen jetzt mal rein, so, das ist herausfordernd. Also, so nach dem Motto, der oder diejenige Person, die will da eigentlich nie rein. Die weiß, es wäre sinnvoll, die will aber da nie rein, weil sie morgens, mittags, abends, nachmittags mehr oder weniger nicht das isst, was sie essen soll, obwohl Ernährung mit 21 Mahlzeiten die Woche in der Regel den größten Hebel auf alles hat. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, diesen Menschen dahin zu führen, dass sie sich darauf einlassen und den Mehrwert daran erkennen. Die sind meistens davon auch sehr angestrengt. Das heißt, die haben schon einen stressigen Alltag, Familie, Beruf, Beziehung, Reisen, Auswärtsessen, viele unkontrollierbare Faktoren und dann sollen die noch tracken. Das ist für die der Super-GAU.
Lass uns da mal tiefer reingehen. Genussorientiert. Ja? Das Problem ist ja, wenn du genussorientiert bist und dann anfangen sollst zu tracken und dich da ein bisschen gegen widerstrebst, ist ja das Problem wahrscheinlich, dass du Sorge hast, dass der Genuss geringer wird, wenn du weißt, wie viel Kalorien das hat und wie schädlich das eigentlich für dein Abnehmziel ist, oder?
Ja, auch ja, 100% und dann hinzu dieser Gefahr, dass Essen ist ja einer der regulierendsten Mechanismen in unserer Psyche. Wir führen ja Dinge zu uns, Essen hat einen sehr reinigenden Effekt. So, unabhängig der Qualität der Dinge, die wir zuführen, ist Essen der Stimulus, der uns entspannt. So, und wenn Menschen dann sehen, okay, ich muss jetzt hier, da greift jetzt jemand ein und nimmt mir was weg. Das ist Alarmstufe Rot, so. Ja. Und das ist eine Gratwanderung. Ich glaube, das ist die anspruchsvollste Gratwanderung mit diesen Menschen, das hinzukriegen. Aber ich wollte es ergänzen. Also, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht aus
Nee,
der.
nee. Nee, ich find diesen Punkt eher sehr interessant. Also, weil ich glaube nämlich, dass das auch der schwierigste Part ist, mental Essen zu dokumentieren, ohne zu bewerten.
Ja. Genau wie Gewicht wiegen. Wir wissen, das
Ja.
Gewicht schwankt jeden Tag um 2 Kilo.
Ja.
Es geht um Durchschnittsgewichte, aber
Ja.
Leute kriegen eine Krise, wenn sie jeden Tag auf die Waage gehen.
Ja.
Aber, ne, also Leute entscheiden sich aber auch. Sie wollen abnehmen, sie wollen zunehmen, sie wollen, dass es ihnen besser geht. Also das ist so eine Mischform. Ich glaube, der Geist ist noch nicht so richtig bereit und das Fahrzeug, was wir da fahren, didaktisch gesehen, das gilt es gut zu vermitteln. Also, es gibt den Menschen, denen es unglaublich schwerfällt, sich ins Tracking einzuarbeiten und die sich dagegen sträuben. Was ist dein Vorgehen? Also ich habe eins, was ist dein Vorgehen?
Also der Genussorientierte ist der schwierigste oder der sich am schwierigsten, am schwersten damit tut mit dem Kalorientracking. Ich finde es erstmal wichtig, generelles Bewusstsein zu schaffen, weil was ist denn überhaupt Genuss? Weil Genuss ist ja so eine Sache, da hat ja jeder eine andere Definition von. Ja, also ich meine zum Beispiel, der eine sieht es als Genuss, sich 300 Gramm Milka reinzuballern nach einem stressigen Arbeitstag und so weiter. Ist danach aber 0,0 befriedigt, fuckt sich danach ab und so weiter. Und das ist halt eher ein Kompensationsmuster, würde ich jetzt sagen, was nicht so viel mit Genuss zu tun hat. Klar, es reguliert, wie du es jetzt eben so gesagt hast, aber Genuss würde ich jetzt generell vielleicht eher mit wirklich bewusst wahrgenommen, wenn du es jetzt von der Süßigkeiten-Thematik hast. Wir kriegen das ja bei dir in den Podcast-Folgen immer mit, du bist so ein Feinschmecker, du gehst dann hier in irgendeine tolle Konditorei in Italien und isst dann die selbstgemachten Törtchen und Kuchen, die da irgendwie, wo die Schokosoße 24 Stunden in unterschiedlichen Kesseln gelagert wurde und mit unterschiedlichen Aromen beregnet wurde oder sowas, ja, keine Ahnung, also so ein bisschen so Richtung Sternekoch oder sowas, ja.
Ja.
Oder bei mir ist es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das häufiger hier erzählt habe, ich gehe gerne in gute Steakhäuser und
Ja.
habe dann da auch gerne mal die Vorspeise und so weiter, ne? Also das ist sowas, was ich zum Beispiel sehr stark mit Genuss verbinde und wo ich mich dann zum Beispiel genusstechnisch auch bewusst für ein fettigeres Steak entscheide als für ein mageres Steak, obwohl das kalorientechnisch für jetzt die Körperfettgeschichte nicht so viel Sinn macht, ja. Und ich weiß nicht, also da, wenn man da so ein bisschen mehr Klarheit schafft, was bedeutet für dich Genuss und was ist dir wichtig, vielleicht kann man das so ein bisschen in einen anderen Kontext rücken, weil das ist ja, ne? Weil es gibt ja auch Genusssachen, die niederkalorisch sind und es gibt Genusssachen, die hochkalorisch sind. Das sind ja, also das eine schließt ja das andere nicht aus. Das ist unabhängig voneinander, würde ich sagen, ja? Weil für den einen ist zum Beispiel ein Ribeye-Steak ein größerer Genuss und für den anderen ist ein Filet-Steak ein größerer Genuss. Wenn du es jetzt auf der Kalorienbasis siehst, ist Filet smarter, ja. Aber das heißt ja nicht, dass du jetzt für den Rest deines Lebens Filet essen musst, wenn du der Ribeye-Typ bist.
Richtig. Und für manche andere ist es ein Linsendal oder was auch immer. Und ich würde gerne den Punkt ergänzen zu dem Thema Genuss. Du hast es vorhin schon aufgegriffen. Genussvolle Momente sind für uns Momente, die wir mit Entspannung genießen, die wir mit Entspannung verbinden. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Mehrheit der Menschen reguliert ihre emotionale Disbalance mit einem emotionalen Essen, mit einem Essen, wo sie mit dem Wissen, mit der Literacy, mit dem Wissensstand, den sie gerade haben, das für sie entspannend ist und gut ist. Wenn diese Menschen den Weg gehen wollen, ihre Gesundheit zu verbessern, dann dürfen wir gemeinsam dahinschauen und dürfen bessere Alternativen aufzeigen. Die sind dann neu, die sind dann ungewohnt, es können aber trotzdem genussvolle Sachen sein. Es geht hier nicht um Verzicht von Genuss, sondern es geht hier um den cleveren und den smarteren für die Gesundheit Genuss, ja. Also wie du gesagt hast, du kannst die 400 Gramm Milka-Tafel zwischen Tür und Angel dir reinziehen, ja, und das ist Genuss, okay, mir geht's gut, ja, ich bin für den Moment befriedigt, oder du kannst ein smarteres Ziel wählen, du kannst ein Linsendal oder einen guten Fisch und einen guten Salat und ein Glas Wein bewusst genießen, das ist auch Genuss. Und ich glaube, das ist so die Grundausgangslage, wo alle Menschen sich bewusst werden können, was für sie überhaupt Genuss ist und ob es wirklich Genuss ist oder ob es eigentlich nur Ablenkung und nachteilig ist. Ja, so viel zum Genuss.
Ja, du hast auch einen interessanten Begriff gerade genannt. Befriedigung.
Ja.
Befriedigen. Hast du dich schon mal mit dem Begriff Befriedigung auseinandergesetzt?
Teilweise, ja.
Also
Frieden finden, befrieden, mit sich selber in Frieden kommen.
ja, genau, aber also wenn du jetzt Befriedigung anstrebst, ne, ich finde, das ist ein Konstrukt, wenn man sich das genau überlegt, was in keinem Lebensbereich funktioniert.
Okay, das wird jetzt eine Tür. Wollen wir die aufmachen?
Ja, also ich, weil ich, das ist auch ein Thema, was ich gerne mit Kunden bespreche, weil ich finde immer, wenn du die Parallele in einem anderen Lebensbereich siehst und erkennst, dass du es in dem Lebensbereich auch komplett anders siehst, kannst du das vielleicht für dich auf die Ernährung übertragen. Also weil zum Beispiel, wenn du jetzt in der Ernährung wollen viele Leute hundertprozentige Befriedigung haben. Das heißt, sie wollen so lange eine Sache essen, bis sie sich befriedigt fühlen.
Ja.
In jedem anderen Lebensbereich strebt man eher nach, wie soll man sagen, nach, was ist ein gutes Wort dafür? Ich würde sagen, fällt gerade kein gutes Wort dafür ein, aber, also, weil Befriedigung ist ja immer so lange, bis es fertig ist. Also, wenn du zum Beispiel jetzt das im Bereich Geld machen würdest, ja, Bereich Finanzen, und du würdest so lange shoppen gehen, bis du befriedigt bist, ja, das ist ein Fass ohne Boden. Weil
Ja.
du hast ja dann diese Glücksgefühle, sagen wir, keine Ahnung, du kaufst jetzt ein neues Auto oder sowas, ja, und gibst halt viel Geld dafür aus, dann willst du ein größeres Auto danach haben, dann willst du ein schnelleres Auto danach haben, du willst ein Dings, ne? Also da ist Befriedigung ist immer angepasst. Genauso ist es im Bereich Beziehung, ja. Viele Leute suchen immer nach dem perfekten Partner und der muss noch perfekter sein und der muss noch das haben und der muss noch das und das haben und so weiter. Und das ist auch so ein Fass ohne Boden. Das existiert nicht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich glaube, du willst darauf hinaus, dass das Thema einfach immer ein Thema ist, das Thema Befriedigung und vollkommene Erfüllung über verschiedenste Dinge, die wir auch auswählen, um das zu erleben, dass das immer etwas ist, was, wenn es sehr defizitorientiert ist, ein Fass ohne Boden ist und wir haben die Herausforderung halt, uns zu regulieren, uns damit in die Akzeptanz zu gehen, so ein bisschen.
Versorgung ist ein gutes Wort. Versorgung. Das war
Ja.
das Wort, was ich eben gesucht habe. Weil du willst ja nicht zum Beispiel Geld ausgeben, bis du befriedigt bist, sondern du willst Geld ausgeben, bis deine Bedürfnisse versorgt sind. Also bis du zufrieden, einigermaßen zufrieden bist. Ne? Also du sagst dann halt, okay, ich kaufe mir jetzt einen neuen Grill. Eigentlich will ich, um komplett befriedigt zu sein, den Weber-Grill für 1500 Euro haben. Und dann denkst du dir so, boah, es gibt aber einen Grill, der, keine Ahnung, 120 kostet und einen ähnlichen Job macht, vielleicht 80% davon erfüllt.
Okay.
Versorgt mein Bedürfnis. Fertig. So. Ja, und das in allen Lebensbereichen ist das so klar für den Menschen, dass du nicht über deine Verhältnisse lebst und dich nur so weit versorgst, wie das für dich auch verkraftbar ist, solange es keine extrem negativen Impacts auf andere Bereiche hat. Ich finde, dass es im Bereich Ernährung schwieriger für die meisten Leute ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist
ich weiß
schwer.
Nicht, ob das zu komplex ist jetzt, was ich...
Es war, wir haben einen großen Bogen gemacht,
Ja.
Aber es ist klar, dass wenn du dreimal am Tag irgendwas dir zuführen kannst, dass es ein großer Level ist, ein großer Hebel ist. Ein Hebel der Befriedigung, den du selbst gestalten kannst, den du auswählen kannst, wann immer auch im Alltag, was du zuführst. So, kommt jemand, der interveniert und dich darauf hinweist, du, das und das kann besser sein, dann fühlst du dich einfach beschnitten. Und das ist, glaube ich, das, was passiert bei den Leuten, die es extrem ablehnen. Ja, und für die das extrem schwerfällt. Die fühlen sich beschnitten in ihrer Autonomie der Lebensmittelauswahl, in ihrer selbstgestalteten Art und Weise, wie sie sich durch Lebensmittel befriedigen. Und für alle, die das im Exzess beobachten wollen, es gibt einen Film von Angelo Mastroianni, der heißt Das große Fressen. Die entschließen zu sterben, und zwar mit Essen, mit Sex und mit allen anderen Genussformen, die es noch so gibt. Der Film heißt Das große Fressen. Ja? Und der parodisiert die Gesellschaft und auch diese Thematik. Es ist ein alter Film, ich weiß nicht, ich glaube 70er oder 80er. Okay, was machen wir denn jetzt mit diesen Menschen, die sich so vehement mehren? Welchen kleinen Schritt können wir machen? Also ein Schritt, den ich mal implementiert habe, ist, okay, wir tracken jetzt die erste Mahlzeit, die wir verändern, das Frühstück. Den Rest des Tages trackst du nicht. So kommst du mal ran und lernst mal kennen, was in deinem Frühstück trackst. So, in der zweiten Phase, wenn das Mittagessen-Thema ist, so, wir fangen jetzt an, das Mittagessen noch zu tracken. Oder wir entscheiden uns dafür, Snacks zu tracken oder Abendessen. Also Stück für Stück sich an Tracking heranführen, dass so ein bisschen die Autonomie nicht beschnitten wird, die Menschen haben, und so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird mit demjenigen, der auch von außen die Rückmeldung gibt, in dem Fall wir. Also das ist eine Strategie, die ich fahre, und die kommt ganz gut.
Bin am Überlegen, ob es dann speziellen Ansatz für gibt. Also ich guck mir das eigentlich immer sehr individuell mit den Menschen an. Also was wirklich das Thema ist. Also wenn es jetzt Genuss ist, zum Beispiel wirklich reinzugucken, okay, wo ist genau das Problem? Gibt es vielleicht verschiedene Events, wo es schwieriger ist zu tracken? Warum ist das schwieriger? Oft ist es auch einfach die Komplexität, die es dann noch schwerer macht. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand noch nie getrackt hat, ist es zum Beispiel auswärts schwer zu tracken. Und was zum Beispiel ein super einfacher Weg am Anfang ist, ohne sich mit der Komplexität jetzt vom Tracking auseinanderzusetzen, müssen, ist einfach ein Foto zu machen und es dann mit uns als Team zusammen zu tracken. Also einfach, Kunde macht ein Foto, schickt es in unsere WhatsApp-Gruppe mit den Trainern rein und dann gehen wir das zusammen durch und tracken das. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch keine Zeit hast, weil du gesellschaftlich eingebunden bist oder sowas, oder keinen Bock hast gerade, dann machst du einfach ein Foto und dokumentierst es halt einfach nur, und dann ist es halt schnell aus dem Sinn. Foto machen kriegt man immer hin, und dann ist es soweit.
Sehr gut. Das sind zwei sehr gute Wege, um sich der ganzen Sache zu lernen.
Ja, was dann schnell passiert ist, dass dieses Thema ist, dass man sich vor allem schwer tut, weil man weiß, dass oder zumindest glaubt, dass das, was man da jetzt isst, nicht gut ist fürs Ziel und sich dann auch schlecht fühlt und das Gefühl hat, zu scheitern vielleicht, es nicht hinzubekommen, einfach negative Sachen damit und einfach nicht hingucken will. Und dann auch das Foto schon zu viel ist, weil man dann das Gefühl hat, es wird auch noch gespeichert, was man gerade tut. Also dass das so ein mentales Thema ist, was dann Probleme macht. Kennst du das?
Es ist absolut schambesetzt, auf jeden Fall.
Ja.
Also wenn ich Probleme mit meiner Ernährung habe und ich weiß, dass ich es nicht hinkriege und muss mit dir ein Foto teilen und du sagst mir noch, wie nicht so gut ich das umsetze, wir machen uns da nackt. Wir machen uns da blank, wir machen uns verletzlich, wir machen uns angreifbar. Menschen mögen das nicht, grundsätzlich. Mag der Mensch das nicht, und der Mensch darf lernen, damit umzugehen. Aber das ist natürlich etwas, was du entscheidest dann im Prozess mit dem Coach oder dem Ernährungsberater, mit dem du zusammenarbeitest, wenn du das willst. Also er will dir nur was Gutes, grundsätzlich.
Ja, gut, aber das ist gar nicht so einfach, dieses Thema. Viele Kunden, die dieses Thema haben, die vergleichen sich da auch mit dem Menschen, der Geldprobleme hat und dann irgendwann seine Rechnung nicht mehr aufmacht.
Oh, das ist ein gutes Beispiel, ja.
So von der Metapher. Und ich finde, das hilft auch immer ungemein, also auch wenn du jetzt auf der Coaching-Seite bist, einfach sich zu überlegen, dass du auch gerade Bereiche hast, wo du ungern hinguckst.
Ja.
Ne? Und um das einfach nochmal besser nachvollziehen zu können, warum möchte der Mensch da gerade nicht hingucken? Und auch vielleicht sich zu überlegen, okay, wo ist ein Lebensbereich, wo ich gerade nicht so gerne hingucke und warum will ich da nicht hingucken? Und was könnte ich vielleicht in dem Bereich anders machen, gerade um da hingucken zu können? Und dann kannst du diese Brücke vielleicht überschlagen und sagen, ey, in dem Bereich gucke ich gerade nicht hin. Ich mache das und das, um da besser hingucken zu können.
Und schon allein der Aspekt des Teilens und des sich klar werdens, dass ich nicht alleine bin, weil jeder hat seine Topics, vor allem auch in diesem Bereich, reguliert unglaublich. Also wir sind nicht alleine und wir müssen das Ding auch nicht alleine lösen, sondern es geht vielen so. Und deshalb ist ja Community so wichtig und wir arbeiten ja in unserer Arbeit auch mit Community.
Ja.
Okay.
Und das drüber reden und es dadurch zu reflektieren. Also dieses Externalisieren, dadurch, dass man drüber spricht oder drüber schreibt, so wichtig, ja.
Und alles darf sein. Es darf auch sein, dass das alles zu viel ist und ich da jetzt heute einfach keinen Bock drauf habe. Und dann sage ich das dann halt auch. Und dann ist es auch in Ordnung. Also so diese Situation gibt es auch. Es gibt Menschen, die hören auf, diesen Weg zu gehen, weil es aktuell einfach viel zu viel ist und der Körper und der Geist nicht die Kapazität hat, das zu bewerkstelligen. Und dann ist das in Ordnung. Und es ist völlig in Ordnung. Was wir machen können, wir können Lösungsansätze anbieten. Aber wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Und das ist gut so. Auch keine Scham hier. Ja. Okay. Also es war die Persona, die so überhaupt nicht reinkommen will. Da haben wir jetzt mal so zwei Lösungsansätze gemacht. Gibt es denn so einen Zwischentyp neben dem perfekten, der datengetrieben? Also gibt es noch so einen Zwischentyp auf dem Weg zum, okay, ich bin dem Tracking gegenüber voll offen und es funktioniert sehr gut für mich?
Ja, es gibt auch die Typen, die über einen sehr langen Zeitraum tracken, aber das nicht so wirklich bewusst machen und dann auch nicht wirklich Fortschritte damit erzielen und auch nicht wirklich Erkenntnisse sammeln damit. Das ist ja eigentlich im Prinzip nicht so eine geile Variante, weil du steckst einen gewissen Aufwand da rein, aber hast weder auf der Erkenntnisseite Gewinne dadurch, noch auf der Gewichtsreduktions- oder Körperfettreduktionsseite. Und ja.
Beispiel, schon erlebt, 5 Tage die Woche, super stringent, alles getrackt, 2 Tage off, so.
Sehr, sehr häufiges Phänomen, ja.
Trotzdem, Gewicht verloren. Also es gibt da auch Leute, die verlieren Gewicht. Dann sage ich, okay, was passiert in diesen 2 Tagen? Ah, gut, ich will einfach mal locker lassen. Ah ja, gut, alles klar. Dann, was passiert da? Ah, gehe ich Pizza essen, Bier trinken, Barbecue, am Wochenende brunchen. Okay, dann sage ich kann es nicht sehen, aber das Gewicht stagniert so und so. Es ist höchstwahrscheinlich, dass du an diesen 2 Tagen einfach 3, 4, 5, 6.000 Kilokalorien dir reinballerst. Das sollst du wissen. So, dann gebe ich das wieder zurück. So, und dann kann derjenige entscheiden, diejenige entscheiden, was sie damit macht. Ne? Es kann auch eher langfristig so funktionieren, ne? Wenn die 5 Tage gut sind und es gibt einen konstanten Gewichtsverlust und Körperfettverlust, ja. Aber ne, du hast da auch andere Erfahrungen mitgemacht. Leute machen gar keinen Fortschritt.
Ja, also das ist tatsächlich, was das Schlimmste dabei ist, wenn du es so machst, ne, mit diesem 5 Tage richtig gut tracken und dann 2 Tage off und du stagnierst dann. Und dann fängst du an, das gesamte Konzept in Frage zu stellen. Du
Ja.
steckst ja so viel Aufwand rein, aber es funktioniert nicht.
Ja.
Das ist die Gefahr dahinter. Auch wenn du Lücken im Tracking hast, zum Beispiel im Urlaub, an Weihnachten und so weiter, ne, du siehst nicht, was real passiert. Und wenn du in dieser Zeit halt wirklich richtig komplett über die Stränge schlägst, schaffst du es manchmal auch, 2, 3, 4 Kilo zuzunehmen innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, also innerhalb von 1, 2 Wochen. Und das siehst du dann halt erst so Stück für Stück auf der Waage. Und dann hast du das Gefühl, wenn du wieder einsteigst, dass du, obwohl du alles richtig machst, auf einmal hochgehst vom Gewicht, obwohl das noch
Ja.
der Effekt ist, den du halt diesen 2 Wochen angesammelt hast.
Ja.
Und das ist super frustrierend, ja. Weil du stellst dann dieses ganze Konzept in Frage. Also das ist diese Trägheit im System, die ist super gefährlich. Also das ist ja wie auch wieder in allen Lebensbereichen so, ne? Also ist ja nie so, dass wenn du einen gewissen Aufwand im Leben bringst, dass die Erfolge sofort kommen. Ja, also auch wenn du zum Beispiel einen neuen Skill aneignest oder sowas, ja, dann steckst du am Anfang voll viel Arbeit rein und die Früchte kommen erst viel, viel später und so weiter. Und diese Trägheit, muss man im Blick haben. Das ist einer der häufigsten Gründe, warum Leute abbrechen und aufhören. Weil sie diese Trägheit nicht im Blick haben. Und auch oft andersrum die Trägheit. Ne? Leute performen eine gewisse Zeit schlecht und das Gewicht geht runter. Dann haben sie das Gefühl, dieses schlechte Verhalten, diese schlechte Performance führt zu der Gewichtsabnahme. Aber eigentlich ist es das Gute, was du davor gemacht hast.
Ja, okay, weil es einen nachgelagerten Effekt gibt
Ja.
sozusagen. Okay, das heißt, die investieren letzten Endes relativ viel Zeit rein, Aber durch diese Inkonsequenz in den entscheidenden Momenten wird das Ganze ineffizient. Und letzten Endes, so die Zeit, die sie investieren, ist eigentlich für die Katz. Also für die Erkenntnisse und für den Effekt,
Es
den sie haben könnten.
gibt auch Leute, die langfristig halt einfach nur diese Regulation darüber machen, also dass sie einfach sagen, okay, ich halte mich halt mit diesem Tracking halt in den Kalorien, gucke aber nicht wirklich, was ich da esse, sondern ich reguliere mich halt einfach nur über dieses Tracking. Und das ist halt ein gefährliches Tool, weil wenn du das so machst, dann wirst du, sobald du aufhörst zu tracken, halt diese Regulation nicht mehr haben und dann geht es wieder vom Gewicht her nach oben. Wenn du währenddessen kein System für dich aufbaust, was dich sättigt, was dir deine Nährstoffe liefert und so weiter, möglichst ohne nur über Proteinpulver oder sowas deine Proteine zu decken. Wenn du nicht wirklich für dich auf dieser Entdeckungsreise bist, dass du halt eine Ernährungsform für dich findest, die diese Nährstoffe konstant liefert und die dir Sättigung liefert, wenn du das nicht machst, dann wirst du immer, sobald du halt aufhörst mit Kalorientracken, wirst du sofort nach oben schießen. Und das ist ja auch das, wovor viele Leute Angst haben, warum viele Leute Kalorientracken verurteilen. Weil sie denken, sobald ich nicht mehr tracke, nehme ich ja dann wieder zu. Habe ich ja diesen Jojo-Effekt.
Richtig, und das hatten wir ja am Anfang, wenn wir es falsch machen, passiert das. Okay, wenn wir es jetzt richtig machen und wir uns der Sache langsam annähern, na, vielleicht nicht von Tag 1, aber mit Progression vor Perfektion uns dem Tracking annähern, wie sieht denn dann so eine mögliche Vision aus von uns, wenn wir in der Lage sind, Kalorientracking für für unsere Abnehmrate, für unsere Körperfettreduktion zu nutzen. Was können wir da und was bringt uns das für die Zukunft, wenn wir es dann nicht mehr machen? Ich würde mal mit einer starten, Mengenverhältnis. Also wenn wir lernen, regelmäßig zu tracken und mal anfangen zu wiegen, wie viel 100 Gramm Reis, Brot, Nudeln nass und trocken sind, ne, dann wissen wir einfach ungefähr, wenn wir irgendwo sind, kriegen eine Idee von Mengen. Ob das eine Handfläche ist, ob das zwei Finger sind, ob das ein Daumen sind, ob das eine Fingerspitze ist. Das sind so Dinge, die mit der Hand, also man kann mit der Hand ganz gut messen. Man kann sehr gut messen mit Alltagsgegenständen wie mit Bechern, Cups, Teaspoon, Tablespoon. Also wir kriegen Mengenverhältnisse. Und wenn wir einen Einblick über Mengenverhältnisse haben, ist ein ganz großer, wichtiger Einblick, den wir haben. Was noch?
Also generell ist, glaube ich, auch ein großer Einwand von Menschen gegen das Kalorientracken, dass sie dieses Bewusstsein verlieren für Ernährung, weil sie nicht mehr auf ihren Körper hören, sondern auf irgendein Tool. Und ich würde sagen, das ist eher andersrum. Du kannst auf deinen Körper hören und hast zusätzlich noch ein weiteres Tool. Also so würde ich das sehen. Also du hast noch was, wo du zusätzlich mehr Bewusstsein entwickelst, weil so Sachen wie Kalorien und Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, das kannst du halt nicht bewusst spüren, sondern das kannst du halt nur lernen. Ja? Also das ist ja eine Sache, die kannst du nicht spüren, wie viel in Lebensmitteln drin ist.
Das ist wie Psychotherapie, ne? Du bist x Tage gefahren ohne Psychotherapie. Warum sollst du auf einmal in Psychotherapie gehen? So, ich weiß, was ich denke, ich weiß, wer ich bin und so weiter und so fort. Sondern gehst du in eine Psychotherapie und dann kriegst du von außen eine Reflexion von dem, was du bist. Du kriegst die Spiegelung. So, und auf einmal du fängst dann an, anders zu denken. Du fängst dann an, mehr zu reflektieren, mehr zu fragen. Und so ist es mit allen Bereichen und so ist es auch mit dem Thema Tracking. Bewusst, ganz im Gegenteil. Ich finde, nach dem Tracking bist du viel bewusster, was deine Ernährung angeht. Du bist viel bewusster, was deine Ernährung angeht. Viel und noch intuitiver, weil du in der entscheidenden Situation die bessere Auswahl triffst. Du bist im Supermarkt, du weißt, bam, ja. Du bist im Restaurant, du weißt, bam. Du bist selbst im Flieger, ne? Ich sitze ab und zu im Flieger und bin nicht so gut vorbereitet, so, und dann checke ich die Liste und weiß, okay, das ist jetzt gut für mich, so in diesem Bordbistro, was halt absolut, also Bordbistro, ne? Ja. Ist jetzt nicht die Vitaminbar, die wir da haben, ja, uns auch nicht die Haute Cuisine. So, aber dann weißt du, okay, ich hole mir ein Stück Obst, einen grünen Apfel, ich hole mir eine Hand Nüsse und was hat hier noch plus minus ein bisschen Proteine? Ah, gut, dann hole ich mir noch so eine Snack-Salami oder so, ja, oder so ein Schinkenblatt oder so. Also bist du dann bei 30 Euro im Flieger, ja, aber
Lohnt sich.
Hauptsache die Makros getroffen.
Ja. Ja, come
Okay,
on.
ja,
Was
aber
ist die Gesundheit wert?
Also Intuition ist eigentlich, Bewusstsein ist eigentlich noch mehr am Start.
Ja.
Was kann der Power-User noch, wenn er gut trackt? Was erreicht er noch für
Ich
Fähigkeiten?
glaube, der wichtigste Outcome aus diesem mal zeitweise die Ernährung getrackt zu haben, ist einfach eine gute Basisernährung zu haben. Klar gibt es das ein oder andere Event, wo man nicht vorbereitet ist, stressige Tage, Kinder sind krank, auf der Arbeit eskaliert irgendwas, irgendwelche Schicksalsschläge im Eltern erkranken, irgendwelche Todesfälle in der Familie oder was auch immer, ja. Also kann immer irgendwas, kann dich immer schocken und aus dem Gleichgewicht bringen und dafür sorgen, dass einfach durch diese unvorhergesehenen Sachen alles aus dem Ruder gerät. Aber du hast eine richtig geile Basis. Und wenn diese Basis schon mal stimmt, dann bist du echt gut aufgestellt. Und dann kannst du dir auch erlauben, diese Ausreißer zu haben, wenn mal irgendwas nicht läuft. Aber das Problem, was die meisten Leute eigentlich haben, ist, dass schon die Basis nicht stimmt. Also du schaffst schon, wenn dein Leben in geregelten Bahnen verläuft, klappt es schon nicht. Und wenn das der Fall ist, dann wie kann es nicht funktionieren? Dann eskaliert es natürlich vollständig, wenn halt irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Da hast du ja gar keine Chance. Und ich würde sagen, wenn du halt dieses Tracking über eine Zeit lang richtig machst, dir dein System aufbaust, dann hast du eine Basisernährung, auf die du immer wieder zurückgehen kannst. Wenn es mal eine Zeit lang im Urlaub oder irgendwo eine Phase schlechter läuft, kannst du danach, hast du ein Konstrukt, auf das du wieder zurückgehen kannst und dann pendelt sich alles wieder ein. Und diese gesunde Basis ist maßlos unterschätzt, meiner Erfahrung nach. Und wenn du die für dich aufsetzt, dann fällst du immer wieder auf diese Basis zurück. Und ich glaube, das ist der größte Gewinn aus so einer Tracking-Phase.
Ja, ich würde das mit dem Begriff der Balance nochmal untermauern. Eine gesunde Ernährung ist eine Ernährung, die den Körper im Gleichgewicht hält. Was ist ein Gleichgewicht? Eine Balance zwischen Belastung und Erholung. Wir können sagen, wenn ein Körper im Gleichgewicht ist, ist er gesund. Und je nachdem, wie wir unseren Körper belasten, werden wir auch essen. Und es kann sein, dass wir durch Belastung und durch falsches Essen den Körper völlig aus dem Gleichgewicht bringen. Und in dem Moment, wo wir unsere Ernährung analysieren mit Tracking und verstehen phasenweise, haben wir mehr Kapazität, ins Gleichgewicht zu kommen. Es gelingt einfacher, weil wir genau wissen, was wir brauchen und was uns gut tut. Weil wir wissen, Lebensmittel 1 und 2 und 3 gibt mir viel Energie, kostet mich wenig Zeit zuzubereiten. Ich weiß, was es kostet. Ich weiß, wo ich es finde. Also das sind alles so Sachen, die daraus entstehen, dass wir tracken. Dann müssen wir uns über diese Sache nicht mehr so viele Gedanken machen. Dann ist ein für alle Mal der Zweifel bereinigt. So. Und das ist doch eine sehr erstrebenswerte Sache, wie ich finde.
Ja, ich glaube, das hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Für alle Leute da draußen, die sehr negative Assoziationen immer noch mit dem Kalorientracking haben, würde ich mich freuen, wenn ihr euch mal meldet und eure größten Einwände uns nochmal mitteilt, dass wir da nochmal gezielt drauf eingehen können und vielleicht auch nochmal klarstellen können, was kann Kalorientracking, was kann Kalorientracking auf keinen Fall. Und vielleicht auch dann nochmal in andere Bereiche reintauchen können. Was kann man machen, wenn die und die Gründe vorliegen, warum man das gerade nicht hinkriegt oder warum man das gerade nicht hinkriegen möchte? Und ich glaube, das wird auch nochmal eine spannende Folge. Also wenn wir da von euch nochmal die inneren Einwände bekommen und da nochmal gezielt drauf eingehen können.
Und es gibt eine Möglichkeit, wie ihr das machen könnt. Und zwar könnt ihr ab heute unten in der Spotify-Funktion am Ende der Folge eine Voice-Nachricht schicken. So könnt ihr mit uns interagieren. Das heißt, ihr klickt auf den Link und dann bekommt ihr die Möglichkeit, an diese Nummer, es ist Philipp oder ich, eine Sprachnachricht zu schicken. Und diese Sprachnachricht wird dann sozusagen von uns geteilt. Das ist praktisch eure Stimme, eure Frage an uns. Das ist ein Tool in Spotify, mit der man Zuschauerinteraktion machen kann. Wir haben die Kommentarfunktion ausprobiert. Jetzt probieren wir mal die Voicemail-Kommunikation aus. Und vielleicht hört ihr euch dann auch in der nächsten Folge, zu Anbeginn der Folge. Das würde uns sehr freuen. Teilt das gerne mit allen.
Genau. Für alle Leute, für die das interessant ist, gerne teilen. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche und freue mich, wenn ihr am Samstag wieder einschaltet zum Kurzimpuls. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.